Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ist mir ein bisschen peinlich, auch weil es so abgegriffen ist. Aber hier passt das Claudius-Wort einfach mal. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was verzählen. Für den Schriftsteller Navid Kermani gilt das gleich doppelt. Er ist nämlich gerade zurück von einer Lesereise nach China. Und da hat er auch noch ein Reisebuch vorgestellt. Sein eigenes Entlang den Gräben. Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan im Iran. Wie dieser Reisebericht in Peking angekommen ist, das soll er uns nun selbst verraten. Herr Kermani, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst mal, unterscheiden sich eigentlich Buchvorstellungen in China groß von denen bei uns in Deutschland oder sind auch Lesereisen längst durchglobalisiert?
Es gibt schon ein paar Unterschiede. Das Setting ist das ähnlich, das gleiche wie in Deutschland, aber die Leute sind sehr, sehr geduldig und aufmerksam. Die chinesische Übersetzung wird nicht von einem Schauspieler gelesen, wie das hier üblich wäre, sondern projiziert. Ich habe auf Deutsch gelesen und zwar durchaus sehr lange, also 45, 50 Minuten, und die Zuhörer waren, das ist wohl auch üblich, sehr konzentriert, und die Veranstaltungen gehen auch viel länger als in Deutschland. Also 2,5 Stunden ist da eigentlich so eher die Regel gewesen, offenbar. Und noch ein Detail, was ganz lustig war, ich hatte eine Lesung gehabt mit Yu Hua, und das ist der Autor, auch des in Deutschland sehr bekannt gewordenen Romans Brüder, der in China gegenwärtig wohl der bekannteste ist. Und da mussten wir nicht wegen mir, sondern wegen ihm, regelrecht aus dem Saal fliehen, also wie so Popstars, weil er sonst nicht mehr rausgekommen wäre. So bestürmt wurde er und ich in seinem Gepäck.
Also eine Lesung mit Untertiteln. Schauen denn die Chinesen anders auf die Geschichten, die sie erzählen von ihrer Reise Richtung Iran?
Ja, das habe ich schon gemerkt, weil ich erzähle in dem Buch ja von sehr vielen Geschichten, die mir Menschen aus Osteuropa erzählt haben, ältere Menschen, von den Traumata, von den schrecklichen Dingen des 20. Weltkriegs, von persönlichen Erfahrungen. Und das ist etwas in China, das habe ich immer wieder gemerkt, auch bei meiner eigenen Reise im Land. Darüber spricht man nicht viel. Man spricht nicht viel über die eigene Gefühle. Es fehlt auch stellenweise das Vokabular im Chinesischen, vor allem auch in den Dialekten, über persönliche Gefühle zu sprechen. Und das, wenn das dann öffentlich zur Sprache kommt und auch noch von einem chinesischen Kollegen sozusagen auch kulturell übersetzt wird, der das Buch gelesen hat, dann ist das für die Menschen jedenfalls doch ein aufregender Moment.
Diese Sprachlosigkeit, von der Sie berichten, ist das nicht einfach bedingt durch 70 Jahre Unterdrückung der Meinungsfreiheit? Ich meine, mittlerweile hat das Regime ja bereits 4 Generationen von Chinesen mit seinen Regeln quasi erzogen. Wäre ein Wunder, wenn das keine Folgen hätte, oder?
Das stimmt, aber das würde ja für die ehemalige Sowjetunion auch gelten. Und was ich dort gemerkt habe, was mir auch dort immer wieder berichtet wurde, ist, dass man dort im Privaten immer erzählt hat, immer gesprochen hat. Und als ich dann in Weißrussland oder in Russland oder in Tschetschenien oder wo auch immer aufs Dorf gekommen bin, waren die Menschen begierig zu erzählen von ihren Erfahrungen. Aber in China, es gab eine Situation, ich war eine Woche dann wirklich in abgelegene Regionen, bin gewandert, wirklich von Dorf zu Dorf teilweise. Und es gab eine Situation, wo ich eine alte Dame nach ihren Erfahrungen mit der Kulturrevolution, mit dem Hungern, also physischen Hunger über Jahre, dass sie ihre Kinder nicht ernähren konnte, befragt habe nach den Verhaftungen, Prügeleien der Nachbarn. Und das Erschütternde war für mich nicht so sehr, dass sie da nicht recht sprechen konnte, sondern dass die Kinder von ihr, also alle im Alter von 40, 45 Jahren, offenbar noch nie danach gefragt hatten. Und als ich dann die Kollegen in Shanghai danach fragte, meinten die, ja, das ist ziemlich typisch hier in China.
Ist denn Russland, Sie sind ja auch durch Russland gereist für Ihr Buch, ist Russland im kollektiven Gedächtnis der Chinesen immer noch der Feind, seit sich Khrushchev und Mao zerstritten haben über den einzig wahren Kommunismus?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, Russland ist weniger relevant. Es geht jetzt wirklich darum, dass man ein enormes Selbstbewusstsein hat, jedenfalls intellektuell natürlich nicht so sehr. Die sehen die politischen Unfreiheiten und die Beschränkung, aber das Land entwickelt sich rasend schnell und man läuft wirklich, also man trifft überall auf Menschen, die stolz sind auf das, was in den letzten 10, 20 Jahren wirtschaftlich, ökonomisch passiert ist. Und man muss auch sagen, auch das war mein Eindruck von der Reise, so die ganzen politischen Dinge, die man über China im Augenblick sagt, also die Unterdrückung der Uiguren, die Unterdrückung, Niederschlagung der Proteste in Hongkong, die Verengung der Meinungsfreiheit, all das ist natürlich die Überwachung, all das kann man sehen, das ist auch wirklich teilweise auch schlimm. Aber anders als andere Länder, andere Schwellenländer in der dritten Welt, die ich bereist habe, ist die Armutsbekämpfung in China ziemlich effizient und von der kann sich westliche Entwicklungshilfe auch mal eine Scheibe abschneiden. die Menschen, die ich in den Dörfern getroffen habe, die haben vor 20 Jahren noch wirklich gehungert, also vor 20, 30 Jahren. Und die sind jetzt erstmal froh, dass sie genug zu essen haben. Und entsprechend ist da auch die Protestmasse, die 89 ja auch, da kamen ja nicht nur Studenten, sondern da kamen ja Arbeiter auf die Straße, ist die Protestmasse, glaube ich, im Augenblick doch eher gering oder beschränkt sich eben auf die studentischen oder intellektuellen Kreise in den Großstädten.
Hatten Sie denn einen staatlichen Aufpasser an Ihrer Seite oder konnten Sie sich frei bewegen?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist ein falsches Bild auch von mir selbst, das ich vielleicht so hatte, dass man da irgendwie permanent aufpassen muss. Ich konnte da völlig frei reisen. Auch bei den Menschen hatte ich nie das Gefühl, dass die, auch diese Überwachung, von der man immer hört, also also die Leute laufen dennoch bei Rot über die Straße. Dieses Punktesystem ist nur in einigen Provinzen eingeführt. Also dass das soziale Verhalten da bewertet wird, das durch die Kameras aufgenommen wird. Also diesen Eindruck, man sei da so in seinem totalitären Staat, das trifft einerseits zu, weil man überall die Kameras hat, aber im persönlichen Umgang habe ich ziemlich selbstbewusste und aktive Menschen erlebt. Und dieses Bild der Chinesen so als kollektive Masse, das vergeht einem ziemlich schnell, wenn man durchs Land reist.
Wie offen kann man denn als Ausländer mit Inländern in China über die Problempunkte sprechen? Hongkong, die Uiguren, das Massaker am Tiananmenplatz.
Das Problem ist weniger, dass man offen, die Menschen sind da offen, nur das Problem ist eher eine Sache der Information. Also wenn man nicht Auslandsmedien wahrnimmt, also wie das die Studenten etwa tun über diese bestimmte Server, dann bekommt man von den Protesten in Hongkong oder auch von der Untersuchung in der Uiguren überhaupt nichts mit oder jedenfalls alles nur gefiltert. Und das ist eher das Problem. Also ich habe bei den Lesungen diese Dinge angesprochen und dann etwa, was ja typisch war, auch das Massaker von Tiananmen. Und was sehr typisch war, mein chinesischer Gesprächspartner konnte das nicht sozusagen explizit ansprechen, aber als ich es ansprach, etwa 89 oder eben Proteste in Hongkong oder eben auch die Lage der Uiguren, dann ging ein kollektives Nicken durch den gesamten Saal. Das heißt, alle wussten, worüber ich spreche. Aber auf dem Land, bei den Leuten, die überhaupt keine internationalen Medien verfolgen, die wissen das einfach nicht.
Jetzt haben wir gar nicht mehr über Ihr neuestes Buch gesprochen, aber erwähnen darf ich es noch. Es heißt, morgen ist da, eine Redensammlung, erschienen bei C.H. Beck. Und Sie gehen damit auf Lesereihe. Haben Sie den ersten Termin im Kopf zufällig?
Ja, der erste Termin ist 7. November in Düsseldorf, im Düsseldorfer Schauspielhaus.
Dann hören Sie dort Navid Kermani, mit dem wir sprechen konnten, nach seiner China-Reise hier im Deutschlandfunk Kultur. Ihnen herzlichen Dank.
Vielen Dank, auch Ihnen.